Der Skandal um den verurteilten Pädostraftäter Jeffrey Epstein reißt nicht ab und reicht bis ins britische Königshaus. Gerade erst musste Prinz Andrew wegen seiner Verbindungen zu Epstein auf den Gebrauch seiner Adelstitel verzichten und aus Schloss Windsor ausziehen. Doch womöglich kennen wir immer noch nur die Spitze des Eisbergs. Weitere Klarheit könnten die kürzlich veröffentlichten Memoiren des Epstein-Opfers Virginia Giuffre bringen. Dazu spreche ich jetzt mit der Verlegerin Gesa Schöning. Guten Tag. Frau Schöning, soeben wurden die Memoiren von Virginia Giuffre veröffentlicht, einem Missbrauchsopfer des verurteilten Pädokriminellen Jeffrey Epstein. Können Sie uns etwas über den Inhalt verraten?
Ja, also die sind jetzt auf Englisch posthum nach ihrem Tod veröffentlicht worden. Sie hatte das aber schon vorher angekündigt, dass das passieren würde. Mit einer Ghostwriterin hat sie das zusammen gemacht und auch sogar schon vorher gesagt, dass sie unbedingt möchte, dass sie veröffentlicht werden, auch wenn sie sterben sollte. Und in diesem Dokument scheint es wirklich auch zum Teil sehr starke und explizite Beschreibungen zu geben von den Missbräuchen, die sie erlebt hat. Also das Buch habe ich selber noch nicht lesen können, weil es eben jetzt gerade ganz frisch erstmal auf Englisch. Aber es scheint auf so vier Arten gegliedert zu sein. Das eine ist halt der Bereich aus ihrer jüngsten Kindheit, wo sie leider auch schon Missbrauchopfer geworden ist von ihrem Vater und einem Freund von ihrem Vater. Dann halt auch in einem Kinderheim ging das Ganze dann weiter. Und als sie dann eigentlich gerne sich da rausentwickeln wollte und sie ist da weggelaufen von, ist sie dann ausgerechnet an solche Leute wie Ghislaine Maxwell und Epstein dann geraten, wo sie dann in diese Fänge reingekommen ist und dann eben dieses Leiden schrecklicherweise weiterging. Und sie da eben aber auch sehr belastendes Material anscheinend dann irgendwie von sich gegeben hat. Zum Beispiel ging da auch daraus hervor, dass sie Prinz Andrew eben nicht nur ein einziges Mal angeklagt hat, sondern eben auch dreimal. Das Ganze ist jetzt halt auch mehrfach dann dokumentiert. Ist sogar 2022 schon zu einer Einigung zwischen Andrew und ihr. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Tragweite und es sind auch noch viele andere Namen dort benannt worden. Genau, bisschen aber eigentlich auch fast so ein bisschen hoffnungsschimmernd am Ende ist halt so ein bisschen da die Kämpferin, heißt sogar das letzte Kapitel davon ihr. Deswegen ist jetzt das auch erstaunlich, dass sie jetzt nicht mehr unter den Lebenden ist, weil sie eigentlich auch hoffnungsfroh sich immer wieder eingesetzt hat für Missbrauchopfer, da auch dann eigene Kinder auch nochmal hat, verheiratet war und sich letztendlich also auch Zeit ihres Lebens für Gerechtigkeit aus dieser Ecke hin eigentlich da immer für eingesetzt hat.
Da Sie gerade noch weitere Namen ansprechen, wer wurde denn noch genannt?
Naja, also es ist halt einer, der jetzt auch so im Raum steht, der aber allerdings nicht namentlich in diesen Aufzeichnungen benannt sind, sondern es ist von einem sehr bekannten Premierminister die Rede in diesem Text, wo alles darauf hindeutet, dass es der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak war, der da auch sehr gewalttätig gewesen sein soll in den sexuellen Missbräuchen. Und es liegen halt, was das angeht, sehr, sehr viele weitere belastende Materialien vor. Also das ist nicht so, dass man sich jetzt nur auf dieses eine Buch konzentrieren muss bei diesen Sachen, sondern es gibt zum Beispiel Fotoaufnahmen, wie er da das Haus von Epstein verlässt. Das ist ja alles in diesen Ossa-Properties dann in den USA passiert, also wo ja auch das Ganze immer sehr stark dokumentiert worden ist, wo sie ja auch tatsächlich Material gesammelt haben, um das halt als Pressematerial auch benutzen zu können. Und dieser Ehud Barak, der war halt auch im Militärgeheimdienst Israels da verwoben. Er hat sehr, sehr viele Jahre mit Epstein auch zusammengearbeitet, gegenseitig haben sie sich finanziert und also von daher war halt sehr, sehr viel schon mal an Materialien. Er war auch auf der Insel, war mit in diesem Lolita Express und dergleichen mit. Von daher deutet leider sehr vieles darauf hin, dass es sich dann wahrscheinlich um ihn handelt.
Glauben Sie denn, dass Virginia Giuffre tatsächlich Suizid begangen hat?
Ja, also meine ganz persönliche eigene Meinung ist, was das angeht, dass ich das nicht glaube. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber natürlich war ich nicht dabei und ich habe sie auch persönlich nicht kennengelernt. Ihre eigene Familie behauptet ja, dass sie Selbstmord begangen habe. Wobei man halt auch dahin setzen muss, okay, wer von der Familie, ne? Also dadurch, dass ja auch ihre eigenen Eltern damit drin verwickelt waren und das wohl auch mit ihrem Ehemann dann wohl am Ende auch nicht mehr alles ganz so rosig immer lief, ist das halt schwer zu sagen natürlich. inwiefern das jetzt glaubwürdig ist, aber der Umstand und der Zeitpunkt und dergleichen sind alles sehr, sehr merkwürdig. Und sie hat sich ja immer sehr als Kämpferin gezeigt. Und das ist auch eben am Ende dieses Buches, ist es halt einfach auch deutlich, dass sie sich einsetzen wollte und sich stark machen wollte für die Missbrauchsopfer und ihre eigene Geschichte auch. Sie ist ja das bekannteste Missbrauchopfer, weil sie die erste ist, die mit den Namen rausgekommen ist und sie ihn, also nicht nur Epstein, sondern auch Ghislaine Maxwell und so weiter, alle richtig angeklagt hat diesbezüglich. Ja, und Prinz Andrew ja auch. Und das hat sie mit ihrem Namen, also damals hieß sie noch Virginia Roberts mit Nachnamen. Aber sie hatte sich und den Opfern einen Namen gegeben. Und dadurch kamen halt auch noch ganz, ganz viele weitere Opfer, die sich eben nicht namentlich benannt haben, aber zum Beispiel im Buch von Whitney Webb auch mit drin vorkommen. Ja, aber die sind dann halt Opfer 1, Opfer 2 und so weiter gerichtlich benannt. Aber sie hat da schon sehr, sehr viel gemacht. Und deswegen ist es sehr schwer zu glauben, zumal das alles dieses Jahr irgendwie passiert. Ne? Also dieses Jahr sollten angeblich die Epstein-Files offengelegt werden. Ist bis heute nicht der Fall, obwohl das die ganze Zeit versprochen worden ist. Dieses Jahr kommen dann halt einfach auch noch so komische Sachen wie dieses Birthday-Book für Epstein dann da raus, was fast schon eine Art Limited-Hangout ist, weil das ja nun zwar Medienwirksamkeit hat, aber eigentlich wenig ernsthaft belastendes Material dann daraus gibt. Dieses Buch von ihr ist ernsthaftes belastendes Material. Und noch kurz bevor sie angeblich Selbstmord begangen hat, hatte sie ja einen ganz merkwürdigen Busunfall gehabt. Das ging einmal kurz durch die Medien, dass es dann hieß, sie habe nur noch irgendwie 3 Wochen zu leben. Und dann war das auf einmal nicht mehr in den Medien Thema. Und dann kurze Zeit später heißt es, sie habe sich umgebracht. Also es ist auf jeden Fall so, dass sehr, sehr viele Fragen offen bleiben. Ich hoffe ganz, ganz stark, dass sie einfach nur unter einem sehr guten Zeugenschutzprogramm ist. Aber dass es sich um einen Selbstmord handelt, meine persönliche Meinung ist, dass ich das sehr schwer nur glauben könnte.
Sogar Virginias Vater hat öffentlich an der Selbstmordthese gezweifelt. Ist Ihnen das bekannt?
Naja, dadurch, dass wir es halt mit einem riesengroßen Erpressernetzwerk zu tun haben, ist es alles möglich, dass sich dann auch mal Meinungen ändern, wenn man halt ein Angebot bekommt, was man nicht ablehnen kann. Also ich habe selber diese Information jetzt nicht, was ihren Vater anbelangt, aber es ist auf jeden Fall gut denkbar, dass man da halt dann mal so oder mal so dann reagiert. Ja.
In Ihrem Verlag Courage Media sind vor kurzem 2 Bände mit dem Titel Nation unter Erpressung von Whitney Webb erschienen. Was hat es damit auf sich?
Naja, also im Englischen gibt es halt ja diesen sehr bekannten Ausdruck One Nation Under God. Und One Nation Under Blackmail, also unter Erpressung, trifft es halt leider viel besser. Also wir haben es, was das angeht, mit einer Investigativjournalistin Whitney Webb zu tun, die wirklich ganz, ganz akribisch Detailaufklärungsarbeit geleistet hat. Und sie hat festgestellt, dass diese Erpressungsnetzwerke es sind, die die Welt eigentlich sozusagen lenken. Und wo man halt sagen kann, okay, wer hat gerade Macht? Der versucht es natürlich zu behalten und versucht andere zu unterdrücken. Und Erpressung ist da das approbate Mittel. Und das ist halt von ihr deswegen auch eben in 2 Bänden erschienen. Der jetzt der 2. Band, der jetzt frisch herausgekommen ist, wo auch Prinz Andrew und all das, diese ganzen Sachen da wirklich explizit auch benannt worden sind. Aber auch in dem 1. Geht es halt letztendlich um diese ganzen Vorgeschichten schon, wie es überhaupt dazu kommen konnte und wie eine ganze Nation, und im Grunde sind es Nationen, unter die Fittiche von wirklich einem Erpressernetzwerk kommen konnten, das organisiert ist. Und vor allen Dingen ist es nicht nur organisierte Kriminalität, sondern die arbeitet ganz zusammen mit den Geheimdiensten. Und das kann man halt wirklich auch mit akribisch belegten Details und dergleichen rückprüfen bis zur Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Also es fing ein eigentlich während der Prohibition. Da hat das ganze Netzwerk angefangen, dass eben die Geheimdienste angefangen haben, mit dem organisierten Verbrechern, also mit Meyer Lansky, mit den Bronfmans und so weiter zusammenzuarbeiten. Und das hat sich bis heute einfach nur fortentwickelt. Also diese Erpressungen sind einfach anders geworden. Es gab aber damals halt einfach auch schon diese Erpressungen mit tatsächlich sexueller Erpressung. Also sobald man dann halt einfach auch irgendwie was über Leute weiß, wo man die in den Händen hat. Ja, das wurde dann einfach schon immer eingesetzt, und zwar von mehreren Lagern, ganz stark vertreten, eben auch in diesen Büchern explizit gemacht. Es ist halt eben, dass der US-Geheimdienst eben aber auch mit dem israelischen Geheimdienst, mit dem Mossad sehr, sehr stark verbandelt war, da die Gelder hin und her flossen, die Wahlkämpfe gegenseitig auch mit finanziert worden sind und mit gelenkt worden sind. Aber das Ganze endet tatsächlich eigentlich in der heutigen Zeit. Deswegen ist es auch mit dem Tod von Jeffrey Epstein 2019 leider nicht beseitigt oder nicht beendet, das Problem. weil die Überwachung, die wir jetzt gerade erleben, einfach nur eine andere Art der Erpressung ist. Und solche Leute wie Peter Thiel kommen eben auch in diesem Buch drin vor, wurde auch finanziert von Epstein unter anderem. Und da haben wir halt einfach mit Palantir und dergleichen einfach jetzt einfach eine andere Art der Erpressung und eine andere Art der Überwachung. Aber es bleibt dabei, dass es halt eben jetzt mittlerweile Nationen oder gar weltweites Nationen unter Erpressung sind.
Wer könnte denn konkret hinter Epstein gestanden haben? Der israelische Geheimdienst, die Amerikaner oder eine Mischung aus beidem?
Ja, sie sind auf jeden Fall beide sehr eng miteinander verwoben. Und wenn wir jetzt halt einfach auch feststellen, dass auch diese Akten immer noch nicht geöffnet worden sind, lässt das schon sehr, sehr viel durchblicken. Und die ganz großen Hintermänner hinter Epstein, das ganz Wichtige letztendlich auch, was in diesen Büchern rauskommt, ist, dass Epstein eben kein Einzeltäter war. Er war zwar auch finanziell für viele und ist eben auch so aufgetreten, ne, als jemand, der halt eben auch Geldwäsche betrieben hat und dergleichen, ja, für eben das organisierte Verbrechen und für die Geheimdienste. Und da hat er aber eben mit verschiedenen Seiten zusammengearbeitet. Und das ging halt los, während ihr Contra, da waren ja einfach auch schon verschiedene Seiten da mit drin. Und das hat sich einfach immer nur weiter sofort entwickelt. Und einer der wichtigsten Finanziers von Epstein war Leslie Wexner. Und er hat eben ganz klar Beziehungen zum israelischen Geheimdienst oder überhaupt zum Staat Israel. Er hat sich seit seines Lebens dafür eingesetzt, wenn man das mal so sagen möchte, hat ja auch die Mega Group mitgegründet mit Bronfman zusammen, der halt schon vorher, aber halt aus auch dem amerikanischen Prohibition, Alkoholschmuggel und so weiter dann da kam. Und von Leslie Wexner stammen halt einfach auch die ganzen Apartmenthäuser, in denen das Ganze ist. Er hatte diese Modelagentur und die Modebranche mit Victoria's Secrets und die L-Brands. Also da ist einfach eine riesen Sache dahinter. Und ich meine, die Partnerin von Epstein war ja nun mal Ghislaine Maxwell und hinter ihr steht eben Robert Maxwell. Der hat noch mehrere Kinder gehabt, nicht nur Ghislaine. Obwohl ja auch die eine Yacht, die er da von dem Drogen- und Waffenhändler Khashoggi gekauft hat, Lady Ghislaine, benannt worden ist, weil es wohl seine Lieblingstochter dann irgendwann war, obwohl sie auch als Kind ziemlich stark misshandelt worden ist. Und Robert Maxwell kommt ganz direkt aus dem israelischen Geheimdienst. Das ist belegt und das ist belegbar. Das kann man alles nachlesen. Und da sind halt, also die waren halt einfach auch schon damals berühmt berichtigt. Und die haben ein Medienimperium gegründet und aufgebaut. Ja, also die ganzen Zeitungen und dergleichen gehörten dann zu der Maxwell-Familie. Und das ist dann halt hinterher weitergetrieben worden, bis hin halt eben zu dieser Überwachungssoftware. Und dafür waren halt eben auch diese Leute genau zuständig. Die haben sie sogar in die USA gebracht. Ja, also der eben benannte Ehud Barak zum Beispiel, der hat eben auch am Ende die Überwachungssoftware Carbine 9/11, also so eine Notruf-Hotline-Überwachungssoftware, hat er mitgegründet. Hat Epstein dann auch mal deutlich gemacht, dass er da bitte mal investieren soll. Wer hat noch investiert? Peter Thiel. Peter Thiel von Palantir und Co. Ja, und diese Überwachungssoftware ist also eben auch von Maxwell mit in die USA reingebracht worden, wo jeder Amerikaner überwacht worden ist und nach wie vor wird, weil diese gleiche Software wird jetzt eben oder sehr, sehr ähnlich bei Palantir weiterverwendet. Und diese Informationen flossen in Israel. Ja, also diese Verwendung und diese Beziehungen, die gibt es schon lange. Und das ist ganz schwer zu sagen, wo kann man die Trennlinie machen. Also das ist halt einfach sozusagen, wenn man sich das mal anguckt, auch die Wahlkämpfe der Clintons, aber halt auch so Bill Gates steckt da auch ganz, ganz tief mit drin. Das kann man eben alles ganz, ganz gut nachlesen. Also auch insbesondere, wenn einen bestimmte Namen mal interessieren, haben wir da jetzt auch bei Band 2 so einen Index zum Nachschlagen, weil so viele Leute davon einfach auch heutzutage leider noch bekannt sind, weil sie eben in diesen Führungspositionen da drin sind. Donald Trump ist leider auch ziemlich in einer unschönen Rolle da auch nochmal mit benannt. Und all diese Menschen haben wir halt immer nach wie vor noch um uns. Wir müssen natürlich dann jetzt mal, wenn wir das halt lesen, mal entscheiden, was wir dann mit diesen Informationen machen, ob wir denen halt weiter vertrauen, ob wir dann die Software von denen benutzen wollen und dergleichen. Aber es ist auf jeden Fall sehr stark verwoben mit dem israelischen Geheimdienst oder mit dem Staat Israel und in Kombination eben auch mit dem US-Geheimdienst auf jeden Fall.
Können Sie dabei etwas näher auf die Rolle von US-Präsident Donald Trump eingehen?
Naja, also Donald Trump wird ja auch insbesondere bei den Menschen, die halt ein bisschen aufgeschlossener sind oder sich mehr informieren, eigentlich auch als eine Persönlichkeit gesehen, die man durchaus als Hoffnungsträger bezeichnen könnte, ja. Und wenn man diese Informationen jetzt von Whitney Webb auch nochmal zusätzlich zu Rate zieht, dann darf man noch ein paar Sachen fragen. Also unter Trump sind ja auch überhaupt diese ganzen Sachen so passiert, die jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel passiert sind. Ja, also Operation Warp Speed hätte ohne die Software von Peter Thiel und Palantir und Co. nicht gemacht werden können. Und er in dieser Liga. Er ist mit Melania Trump sehr wahrscheinlich sogar in Ghislaine Maxwells KitKat Club vorgestellt worden. Und er war eng verbandelt mit Epstein selber. Er war auf vielen Partys, auch in diesem sogenannten Birthday Book, was jetzt neulich irgendwie mit rausgekommen ist. Da hat er ihm auch eine Seite gewidmet, wo er halt auch so einen Frauenkörper da gemacht hat, wo er halt auch so einen Witz da reingemacht hat, so von wegen, ja, wir haben ja viele Gemeinsamkeiten, nämlich wir stehen auf schöne Frauen. Da gibt es also einiges Material, also auch sozusagen Bildmaterial, Videomaterial und dergleichen. Und dadurch, dass halt viele von diesen anderen Missbrauchsgeschichten halt dann auch in dieser Ecke da passiert sind, auch Mar-a-Lago, das ist zum Beispiel auch da genau gewesen, wo Virginia Giuffre Epstein und Ghislaine Maxwell kennengelernt hat. Das war dort auf diesem Anwesen von Trump. Da sind also so viele Sachen, dass man sich fragen kann, okay, ist das eine positive Rolle, die wir da jetzt sehen, oder ist das nur einfach eine andere Schiene? Er hat halt auch lange versucht zu verschleiern, wie lange die sich kennen, hat aber noch Ghislaine Maxwell alles Gute gewünscht, als sie ins Gefängnis gekommen ist. Ja, also von Epstein hat er sich schon ein bisschen frühzeitiger mal distanziert und gesagt, ach Mensch, unsere Freundschaft, die war ja vorher, da wussten wir das ja alles noch gar nicht, was wir ihm anklagen sollten. Aber wie gesagt, es gibt eben dieses Videomaterial, wo er sagt, ja, und auch eben schriftliches Material, wo er sagt, wir haben ja eben diese Gemeinsamkeit, dass wir auf junge, schöne Frauen stehen und dann halt eben noch dieses, dass er Ghislaine Maxwell alles Gute wünscht, ist schon einfach auch ein bisschen besonders. Also die hatten wohl auch eine sehr intensive Bekanntschaft.
Noch einmal zurück zum Titel. Welche Nationen wurden denn konkret erpresst?
Naja, also es geht in erster Linie natürlich um die USA. Ja, also Whitney Webb schreibt ja auch auf Englisch, er schreibt eben aus amerikanischer Sicht auf das Ganze, hat das Ganze auch eben nach kommt halt aber eben dann auch zu dem Schluss, dass es eben diese Verwebungen gibt. Ich hatte mit Whitney Webb selber auch mal ein Gespräch und sie meinte, ja, im Grunde ist aber auch Deutschland nicht ganz raus. Na, und ich meine, wenn man jetzt auch sieht, also wie gesagt, der Hauptpunkt ist eben, dass die USA betrachtet werden, aber man kann die USA nicht losgelöst betrachten weltweit. Die wir ja einfach auch, ne? Also selbst mit irgendwie, ja, je nachdem von wo man guckt, kommt man irgendwie an den USA nicht ganz vorbei. Es gibt da aber auch weitere Informationen. Es geht um Chinagate, also auch, ne, Verbindungen von China, ist da auch ganz klar mit aufgeführt. Und jetzt, wenn wir angefangen haben, über Prinz Andrew zu sprechen, ist das englische Königshaus auch etwas, was für Epstein unglaublich wichtig war. Also das war für ihn auch so, also in dem Buch von Whitney Webb ist alleine ein ganzes Kapitel über, also auch die Beziehungen von und der Rolle von Prinz Andrew. Wir haben da sogar auch eine Zeichnung dann nochmal von ihm damit reingenommen, weil es natürlich einfach ein wichtiges Gesicht dann diesbezüglich ist. Und es ist nicht nur für uns im europäischen Kontext irgendwie ein wichtiges Gesicht, sondern also Epstein und Ghislaine Maxwell, die waren zum Beispiel auch auf der Geburtstagsfeier in Windsor von der Königin mit eingeladen als die persönlichen Gäste von Prinz Andrew. Und Epstein hat Prinz Andrew als ein sozusagen ganz berühmtes Ziel auch von sich auserkoren. Also er hat das ganz bewusst gemacht, dass sozusagen dann da weltweit eigentlich nach Führungspositionen oder nach mächtigen Leuten geguckt worden ist, von denen sie sich schon versprochen haben, wenn sie die am Wickel haben, wenn sie denen irgendwas Fieses nachweisen können oder sie halt, ne, in kriminelle Richtungen lenken können, dann haben sie natürlich eine ganz große Machtposition. Und dazu diente eben auch Andrew, der halt eben scheinbar ja auch pervers war und eben tatsächlich pädophil. Und das gibt da also viele Nachweise auch noch von auch ganzen Orgien mit Kindern da zusammen, in denen er involviert war. Und das ist ja alles schon bekannt gewesen. Deswegen hatte auch Andrew zum Beispiel schon vorher von einigen königlichen Verpflichtungen sozusagen Ruhe gelassen. Ich meine, dass ihm jetzt seine Titel aberkannt sind, ist auch nur so halb richtig, weil das eigentlich jetzt momentan mehr so eine medial-politische Seite ist. Denn die Titel
selber hat er noch. Also selbst der höchste Titel Duke of York, Herzog von York, den hat er sozusagen nur medial abgelegt, weil ihm nämlich geraten worden ist von seinem Bruder König Charles, das mal zu tun, um die Aufmerksamkeit von jetzt diesen Skandalen, die durch dieses Buch von Virginia Roberts, Joffre, rausgekommen sind, um da ein bisschen runterzukommen. Aberkannt werden könnte es ihm nur vom Parlament. Das ist aber noch nicht geschehen. Und genau, den Prinzentitel behält er, weil das ist ja sein Geburtsrecht. Ne? Also sozusagen, er wurde als Prinz geboren, er bleibt ein Prinz dementsprechend. Und so ist es halt einfach auch. Und das hatte Epstein eben gewusst und das hat auch Virginia Joffre Buch geschrieben. Diese Menschen, die reagieren wie mit einem Geburtsrecht. Also was sie da zum Beispiel auch in den Memoiren geschrieben hatte, war auch unter anderem, dass Andrew sich eben so verhalten hatte, als sei es sein Geburtsrecht, sie zu vergewaltigen und eben Sex mit Minderjährigen zu haben. Und ich glaube, dass das so ein Sinnbild ist für diese Oberschicht, die sich als was Besseres, ne, die andere einfach sozusagen knechten können und über sie herrschen können, weil sie einfach so in dieser Position sind. Und da gibt es halt leider sehr viele, die in diesen Positionen sind und die sind eben hauptsächlich dann in den Führungsriegen politischerseits oder sie sind Botschafter oder sie sind Drogenhändler, Waffenhändler, Menschenhändler oder sonstige geeignet, um dann halt wirklich diese Machtposition zu erhöhen. Und man kann halt gucken, also einige Wege, die man halt immer weiter so gehen kann, sind halt die des Geldes einfach. Und das ist halt hauptsächlich sozusagen aus dieser Schmugglerecke noch gekommen. Waffenhandel war da halt einfach eine ganz, ganz große Sache, Drogenhandel eben auch. Also sozusagen follow the money ist da die Linie und dann kommt man in die Länder und das ist schon fast egal. Wenn wir es jetzt mit Leuten wie Bill Gates zu tun haben, dann ist das ja ein globales Problem, was wir haben, weil wer kann sagen, dass er wirklich frei von der Microsoft-Software ist? Und wenn es halt dann darum geht, dass halt die Wexner Foundation von Lesnar eigentlich fast überall mit drin ist und dass er eigentlich derjenige war, der im Vorfeld schon dieses Young Global Leaders, also die Vorbereitung zum World Economic Forum damals gemacht hat. Elitebildung, das ist ein globales Ding und die haben deswegen halt auch investiert in Universitäten und eben halt, ne, dann da halt die Köpfe, die führenden Köpfe da rauszusuchen. Das ist eben ein globales Problem, weil diese Leute agieren global.
Auch Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, soll aus diesem Netzwerk immer wieder Zahlungen erhalten haben. Können Sie das bestätigen?
Auf jeden Fall. Also das ist auch belegt. Also diese Situation, die kam halt ja auch alle schon raus, weshalb sich Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, ja auch rechtfertigen musste. Ne? Und die haben das dann halt so kaschiert. Also Prinz Andrew hat Epstein nur gesagt, er solle mal investieren in Ferguson. Und das geschehen mit einigen Millionen Dollar. Da hieß es dann, um ihre Schulden neu umzustrukturieren. Also Epstein hat sich ja auch immer als Finanzier gegeben. Er hat ja die hunderte Millionen von Dollar und Vermögen, zum Beispiel von Leslie Wexner, komplett alleine organisiert und verwaltet. Obwohl er, was ist er, eigentlich Mathematiklehrer. Ne? Jetzt in das englische Königshaus ist er angeblich gekommen, weil er ja so ein virtuoser Klavierspieler ist. Also es ist alles total verrückt. Und die Sarah Ferguson hat dann eben auch Geld von ihm bekommen. Und hat sich dann aber später, als er dann 2019 ins Gefängnis kam, hat sie sich dann oder noch vorher hat sie sich dann letztendlich geäußert und sich dann distanziert von ihm, hat ihm dann aber hinterher noch eine E-Mail geschrieben, in der sie ganz devot und unterwürfig war und diese E-Mail ist halt rausgekommen, in der sie halt schrieb, er sei ja ihr bester Freund und oder ihr größter Freund und da sieht man halt einfach schon ein kleines Problem. Und Sarah Ferguson soll Andrew, also Prinz Andrew und Epstein überhaupt auch erst miteinander bekannt gemacht haben. Also das ist sicherlich auch nochmal ein sehr dunkler Fleck insgesamt.
Wen hat Epstein noch finanziell unterstützt?
Naja, also was ich persönlich heutzutage sehr, sehr wichtig finde, würde gerne auch nochmal mehr mit hingucken dürften, wäre halt die Finanzierung auch in Richtung Peter Thiel. Also Peter Thiel hat ja auch schon vorher angefangen mit verschiedenen Venture Capital Firmen. Vala Ventures war halt diejenige, in die halt Epstein auch richtig Geld reingesteckt hat. Das heißt, die beiden waren halt eben auch verbandelt. Die haben also nicht nur gemeinsam in andere Unternehmen, jetzt so wie Carbine 9/11 von Ehud Barak, Geld rein investiert, sondern eben Epstein auch ganz direkt in Peter Thiel. Und also was das angeht, ist das halt sicherlich jetzt irgendwie nochmal ein heißes Pflaster, würde ich mal so vermuten, weil Peter Thiel natürlich jetzt heutzutage mehr oder weniger unterm Radar, aber einer der wichtigsten und mächtigsten Männer der Welt ist, meines Erachtens nach. Weil wenn er sagt, okay, wir wollen diese Leute zum Vizepräsidenten der USA machen oder wir wollen diese Software groß machen oder er ist es ja jetzt auch Mentor zum Beispiel von Sam Altman von OpenAI, wo so viele Menschen dieses Produkt ChatGPT benutzen, was einfach so klar ist, in welche Richtung das läuft. Also wenn man sich das mal anguckt, ohne Palantir, also ohne die Peter Thiel Software, würden auch die Kriege in Gaza und in der Ukraine so nicht möglich sein, weil die nämlich genau so schon immer weiter das Ganze entwickelt haben, dass es nicht nur Überwachung ist, sondern es ist Tracking, es ist Vorerkennung und man kann halt einfach auch auf Kilometer Entfernung Menschen schon einfach erkennen und als Ziele dann ausmachen, Gespräche über viele Distanzen mithören und dergleichen. Also ich meine, diese Informationen sind nicht erst seit Edward Snowden bekannt, aber spätestens da sind sie eigentlich bekannt und deswegen denke ich eigentlich, spätestens da sollte man eigentlich mal gucken, in welche Richtung das noch so ging. Und genau, also das ist es halt auch. Und Epstein hat zum Beispiel aber auch Ehud Barak direkt finanziert, also hat auch da eben entsprechend auf seinen Wunsch hin in diese Software mit investiert, hat eben dann da dem englischen Königshaus Geld gegeben. Aber ich finde, eine der wichtigen Informationen ist eigentlich, dass Epstein als quasi Finanzverwalter so gearbeitet hat. Er aber selber eigentlich gar nicht derjenige war, der das ganze Geld unbedingt immer hatte, sondern ist ihm gegeben worden als Vermögensverwalter oder letztendlich auch sozusagen als Kopfgeldjäger finanziell. Ne? Also er hat Geld gewaschen und er hat Geld einfach auch wieder eingetrieben von den Reichen und Mächtigen, ja, die das auf illegale Weise und so weiter dann da irgendwie bekommen hatten, verloren hatten, wieder eingeholt haben. Und dafür war er halt. Ne? Und wenn es dann halt um Geldwäsche und dergleichen ging, hat er ja auch viele Immobilien also sozusagen aufgekauft. Er wird dann halt, also es ist total interessant, wenn man mal guckt, als was Epstein alles sozusagen aufgetreten ist, ne, wird er dann auch als Immobilienmogul dann dargestellt und da als Immobilienentwickler, ganz komische Wörter gibt es da, die eigentlich einem gar nicht bekannt sind. Was soll denn das heißen? Geldfische heißt das mit anderen Worten. Das bedeutet, er hat zwar Geld auch reingesteckt in gewisse Unternehmen, er hat zum Beispiel auch selber noch eine Firma kurz vor seinem Ableben, hat er auch nochmal selber investiert, hat schon festgestellt, dass Big Data eigentlich die neue Möglichkeit sind zu erpressen und da halt irgendwie gewisse Informationen daraus zu kriegen oder da Leute rauszunehmen. Und hat in Gesundheits-Startups auch mit investiert, wo es dann darum ging, also er wollte zum Beispiel die DNA von jedem Menschen wollte er haben und hat auch schon angefangen damit, die zu suchen und zu sammeln. Und dann wollte er das halt dann auch später verkaufen, um dann halt jedem ausrechnen zu können, wie hoch das Krebsrisiko für diesen einzelnen Menschen ist und dergleichen. Aber wenn man sich das mal vorstellt, er war zum Beispiel auch Transhumanist, also auch bekennender, ne? Also so all solche Sachen kommen dann wieder zusammen. Aber vor allen Dingen stehen halt hinter Epstein Menschen. Also insofern finde ich es momentan so eine mediale Umgestaltung, dass er quasi so als Einzeltäter dargestellt wird. Wen hat er finanziert? Wer stand unter ihm? Tatsächlich war es hauptsächlich andersrum. Er hat halt sozusagen gemacht für die Leute, die über ihm standen. Also er war die Spitze des Eisbergs.
Epstein soll auch viele Wissenschaftler finanziert haben. Was hat es Ihrer Meinung nach damit auf sich?
Naja, also er hat zum Beispiel ganz starke Verbindungen auch zur Harvard University. Und da ist einfach, wenn man halt die Wissenschaftler auch auf seiner Seite hat, dann hat man einfach so die Führenden und Mächtigen auf seiner Seite auch mit. Ne? Also das ist halt einfach sicherlich einer der Faktoren, die ist einerseits die nächsten Erpressungsopfer, andererseits halt die nächsten Geldgeber oder diejenigen, die halt ihm Aufträge dann da auch mitgeben. Und andererseits hat er sich dann quasi sozusagen als Wissenschaftsphilanthrop dann dahingestellt. Ne? Also diese Philanthropie, die zieht sich ja auch durch diese ganzen Ebenen dann da so. Und das war halt so seins. Also und es ist halt einfach so, also ich meine, anscheinend waren halt auch so gewisse Wissenschaftler und mächtige Leute und dergleichen dann da auch mit auf seiner Insel unter anderem. Und wir sehen das ja einfach auch, dass letztendlich auch Narrative die Menschen lenken. Also das kann man halt auch jetzt, wenn man mal Harari gelesen hat, dann versteht man halt einfach auch, dass sozusagen die Narrative gemacht werden, um die Menschen in eine gewisse Bahn und in eine Denkbahn zu bringen. Und wenn man die Wissenschaft auch sozusagen unter seiner Kontrolle hat, dann weiß man halt einfach auch schon mal, da hat man dann halt einen Deckel drauf. Und das ist letztendlich auch eine große Absicherung. Also einerseits sind es halt einfach Reichmächtige und andererseits ist es halt einfach auch eine wichtige Absicherung für ihn sicherlich gewesen.
Jeffrey Epstein soll ja auch den österreichischen Pass besessen haben. Was könnte da dahinter stecken?
Ja, das ist ganz spannend, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine sogenannte KI fragen würde danach, ja, wo ja auch Sam Altman und Peter und Co. dahinter stecken, dann würde man eine Antwort bekommen, dass es sich dabei um eine Verschwörungstheorie handelt. Fakt ist aber, dass das Ganze in den Gerichtsakten auch vorgekommen ist, weil es nämlich im Zuge der Anklage dann nämlich festgestellt worden ist, es gab ein Safe bei ihm im Haus, in dem tatsächlich mehrere Pässe drin waren. Und das FBI wollte dem auch nachgehen, aber nur von diesem einen österreichischen Pass, das ist bekannt. Ja, die anderen Sachen sind schon wieder unter den Deckel gefallen und auch da gibt es wenig Informationen, aber das ist einfach nur ein Zeichen auch nochmal mit dafür, dass er eben auch geheimdienstlich gearbeitet hat. Zum Beispiel der israelische Geheimdienst hat ganz oft damit gearbeitet, dass er halt über Botschafter gegangen ist, um dann halt eben ihren Agenten auch gefälscht auszustellen. Also auf diesem österreichischen Pass von Epstein ist eben auch sein Foto mit drauf, aber ein veränderter Name. Und so haben sie sich auch versucht rauszureden, ne, dass es dann heißt, er sollte ja irgendwie keinen jüdischen Namen haben, weil falls er da mal bedroht wird als Jude, dann ist das natürlich besser, wenn er da noch einen anderen Pass hat. Das war dann so diese Begründung, wie man sich versucht hat, da so rauszureden. Aber er ist ausgestellt worden in einer Zeit, in der der US-Botschafter in Österreich, Ronald Lauder, tätig war. Und das scheint sehr vieles darauf hinzudeuten, dass es von ihm kam. Der war selber halt auch verbandelt mit Roy Cohn, was letztendlich der frühere Epstein war, wenn man so sagen will. Der wiederum auch zum Beispiel mit Donald Trump gut befreundet war. Halt auch, ne, dann der Roy Cohn war dann auch Anwalt und so weiter von eben diesen ganzen Verbrechern unter anderem und hat eben da selber sehr, sehr viel Schmutz betrieben. Und Ronald Lauder hatte halt eben auch direkten Bezug nach Israel und aber auch nach Saudi-Arabien. Und in dem Pass zum Beispiel stand auch als Adresse Saudi-Arabien mit drin. Und deswegen passen ganz, ganz viele Sachen natürlich überhaupt nicht zusammen. Also man kriegt eigentlich nicht einen österreichischen Pass, wenn man nicht dort lebt oder Sprachkenntnisse auch hat. Und bei beidem war das halt nicht der Fall, sondern eben eine saudi-arabische Adresse. Es gab aber auch Stempel da nochmal mit drin. Also er ist auch benutzt worden, ja. Also nach Frankreich ist er damit, nach Spanien ist er damit, nach Saudi-Arabien und ins Vereinigte Königreich. Also das ist auf jeden Fall eins der Indizien oder eins der sehr klaren Beweise eigentlich schon eher, dass es halt eben auch diese geheimdienstlichen Beweggründe gab. Und es gab auch noch weitere Pässe dann nochmal mit dazu. Aber das sind all diese Dinge, die man in der Öffentlichkeit kaum erfährt, denn da könnte man ja sonst gewisse Nachfragen nochmal stellen.
Frau Schöning, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.